Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Vor einer Woche saßen wir hier zusammen und haben uns gefragt, was eigentlich das große Wahlkampfthema sein soll. Wir haben etwas herumgedruckst über die Schuldenbremse und über die Ukraine-Unterstützung gesprochen, aber eigentlich dachten wir, so recht tut sich da nichts. Es gibt eigentlich noch nicht das große Wahlkampfthema. Ja, und man soll ja aufpassen mit seinen Wünschen, denn jetzt haben wir es, jetzt haben wir ein großes Wahlkampfthema. Es stellt sich heraus, das Thema dieses Bundestagswahlkampfs, das ist dann eben doch die Migration und es ist die Frage, wie die Union zur AfD steht. Mein Name ist Niklas Kleimöchter und bei mir ist Klaus Wallbaum und wir schreiben mit unseren Kollegen Tag für Tag den Rundblick voll, das Politikjournal für Niedersachsen. Hier im Podcast Niedersachsen im Blick sprechen wir für gewöhnlich über Niedersachsens Landespolitik, aktuell aber ganz intensiv über den Bundestagswahlkampf, der jetzt plötzlich ganz anders aussieht als noch vor einer Woche. Was ist passiert? Was ist passiert in dieser einen Woche? Am 22. Januar 2025 gab es einen Messerangriff in Aschaffenburg. Ein zweijähriges Kind starb auf brutale Weise, ebenso ein erwachsener Mann, der eine Gruppe von Kindern vor dem Angreifer schützen wollte. Der Angreifer kam aus Afghanistan, sollte eigentlich längst abgeschoben werden und gilt als psychisch krank. Mit diesem Anschlag änderte sich das Tempo, die Temperatur und die Tonlage dieses Wahlkampfs radikal. Klaus, was passiert da gerade?
Es ist eine Emotionalisierung des Wahlkampfes auf den letzten Metern. Wir hatten ja anfangs immer beklagt, dass die Parteien irgendwie nicht richtig in Schwung kommen. Heute war eine Landtagssitzung. Man merkte eine hohe Emotionalität, eine hohe Aufregung, ein Mitteilungsbedürfnis aller Politiker von verschiedenen Seiten und auch eine Lust am Streiten, am Auseinandersetzen über verschiedene Themen mit verschiedenen Zielrichtungen. Aber es scheint richtig Leben in den Wahlkampf zu kommen. Fast ein bisschen zu viel, weil das ja immer auf Kosten der sachlichen Diskussion geht.
Sowohl an die sachliche Diskussion als auch an die Frage der aufgeheizten Debatten, da wollen wir uns jetzt langsam mal ran nähern. Friedrich Merz, der CDU-Kanzlerkandidat, der noch vor kurzem zur Besonnenheit aufgerufen hatte und eine Zusammenarbeit mit der AfD vehement ausgeschlossen hatte, der kündigte jetzt nach diesem Messerangriff in Aschaffenburg in der vergangenen Woche an, eine Kurswende in der Migrationspolitik im Bundestag durchsetzen zu wollen. Am Freitag soll über ein entsprechendes Gesetz abgestimmt werden, das bereits im parlamentarischen Verfahren war, aber eigentlich hatte man es schon längst beerdigt und jetzt wird es wieder herausgeholt und könnte am Freitag, an diesem Freitag, endabgestimmt werden. Und an diesem heutigen Mittwoch ging es um einen Entschließungsantrag der CDU-CSU-Fraktion und es geht um diesen Fünf-Punkte-Plan, den Merz da vergangene Woche noch vorgestellt hat. Was steht in diesem Fünf-Punkte-Plan? Noch einmal kurz zusammengefasst. Erstens dauerhafte Grenzkontrollen zu allen Nachbarstaaten. Also wir machen die Grenzen, semi-dicht. Es soll ein Einreiseverbot geben für alle Personen ohne gültige Einreisedokumente. Wer also in einem europäischen Nachbarstaat angekommen ist, der muss dort bleiben. Das ist ja das übliche Dublin-Verfahren, das ja aber schon seit geraumer Zeit nicht mehr funktioniert. Außerdem sollen Personen inhaftiert werden, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Und es soll täglich Abschiebungen geben, unter anderem auch nach Afghanistan und Syrien. Die Länder sollen außerdem beim Vollzug dieser Ausreisepflicht unterstützt werden von der Bundespolizei. Und ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder sollen in einen unbefristeten Ausreisearrest kommen. Das sind die fünf Punkte. Diese Punkte, Klaus, die wurden ja jetzt auch in der CDU kontrovers diskutiert. Friedrich Merz hat es vorgeschlagen. Es gab ja nicht im Vorfeld eine große Debatte innerhalb der Partei. Du warst nun am Freitag beim Pressefrühstück der CDU-Landtagsfraktion. Heute gab es auch eine Debatte darüber im Landtag. Wie nimmst du das wahr, wie hier in Niedersachsen in der CDU darüber diskutiert wird? Was sagt zum Beispiel Sebastian Lechner, der Landesvorsitzende und der Fraktionsvorsitzende der CDU Niedersachsen?
Lechner steht hinter dem Kurs von Merz. Es gibt in der CDU Niedersachsen mit Sicherheit auch andere Stimmen. Man kann immer sagen, die liberaleren Teile der Partei eher in den Großstädten oder mittelgroßen Städten sind dann immer eher skeptisch, was die Fokussierung auf dieses Thema angeht, weil sie zum einen meinen, dass man nicht ruckartig die Migrationspolitik ändern sollte, sondern eher vorsichtig Schritt für Schritt in Abstimmung und Annäherung an SPD und Grüne. Und das, was Merz jetzt sagt, ist ja im Grunde so eine abrupte Wende, um es deutlich zu machen, wo die Unterschiede liegen. Das ist wahlkampftaktisch, glaube ich, ganz sinnvoll, vor der Wahl auch zu markieren, wo sind die Unterschiede. Aber die kritischen Teile in der CDU auch, die denken eher, Mensch, wir verschlechtern dann die Chancen für eine Regierungsbildung danach. Denn alle sind sich, glaube ich, einig, mit der AfD zusammen regieren will keiner in der CDU. Es geht jetzt eher darum zu markieren, dass man hier in der Migrationsfrage nach diesen Ereignissen doch deutlicher Karte zeigen will, vor allen Dingen um zu vermeiden, dass die AfD nach dem Anschlag in Aschaffenburg noch mehr Zustimmung erhält.
Also man wollte das Thema eigentlich zurückerobern und die Deutungshoheit behalten und Thema Migration, Umgang mit Flüchtlingen, Asylsuchenden, mit Abschiebungen nicht der AfD überlassen.
Genau, Merz will ein bisschen Stärke zeigen, weil er natürlich mit dem Vorwurf konfrontiert wird, du sagst hier alles Mögliche, aber am Ende regierst du doch mit SPD und Grünen und dann ändert sich wieder nichts. Und diesen Eindruck will er natürlich vermeiden. Und deswegen markiert er jetzt sehr deutliche Forderungen, die wahrscheinlich in der endgültigen Umsetzung dann, wenn sie so beschlossen werden sollten, gar nicht so einfach umzusetzen sind. Aber es geht ihm jetzt vor allen Dingen darum, Profil zu zeigen mit diesem Thema. Was sehr sinnvoll ist.
Auf der einen Seite möchte er das Profil schärfen, möchte glaubwürdiger rüberkommen. Auf der anderen Seite wirkt es aber auch auf einige unglaubwürdig, wenn Merz jetzt plötzlich so agiert, weil er nun ja in Kauf nimmt, im Bundestag mit der AfD, wenn auch nicht zusammenzuarbeiten, doch dann gemeinsam abzustimmen. Heute im Landtag wurde darüber ja heftig debattiert. Du hast die Debatte verfolgt, für den Rundblick darüber berichtet. Das kann man nachlesen auf rundblick-niedersachsen.de. Was kam da denn so für Argumente gegen diese Kurswende der CDU?
Naja, das Hauptargument bei Merz ist, dass er noch im November im Grunde diesen Weg, den er jetzt geht, ausgeschlossen hat. Da hat er noch gesagt, wir sollten, damit meint er alle demokratischen Parteien außer der AfD, wir sollten zusammenhalten und keine Abstimmung so strukturieren, dass es auf die Stimmen der AfD ankommt. Diese Aussage von ihm im November gilt jetzt offenbar nicht mehr. Muss man sagen, okay, Politiker können auch ihre Ansagen ändern. Da wäre er nicht der Erste. Und nun hält man ihm natürlich mangelnde Glaubwürdigkeit vor. Und was vor allen Dingen von SPD und Grünen jetzt sehr stark kommt, ist, dass sie sagen, die Brandmauer zur AfD kippt. Und was soll man der CDU noch glauben? Und die CDU wird jetzt kooperieren mit der AfD. Viele Politiker von SPD und Grünen spielen jetzt diese Karte und lenken aber gleichzeitig auch vom Kernthema, nämlich von der Migration, damit ab. Weil sie auch im Grunde zeigen, dieses Migrationsthema mögen sie im Grunde nicht. Und dieses Thema, die böse AfD naht und die CDU grenzt sich nicht deutlich von der AfD ab. Das Thema ist SPD und Grünen viel lieber.
Und gerade deshalb denke ich, dass man bei der Bewertung dieser Debatte, die wir nun gerade in dieser Woche führen, analytisch trennen muss zwischen diesen beiden Dingen. Auf der einen Seite muss es eine Debatte geben über das Inhaltliche, den Kurswechsel in der Migrationspolitik. Auf der anderen Seite muss es eine Debatte geben über das Verfahren, über das Vorgehen, also über die Brandmauer und über das Manöver der CDU, ihren Umgang mit der AfD. Und das würde ich jetzt gerne genauso auch einmal in diesem Podcast versuchen, so aufzuteilen. Dann lass uns doch nämlich erstmal über die Inhalte reden, also über das Thema Migrationspolitik. Dazu vielleicht, als am Wochenende die Diskussion aufkam, hat mich das auch sehr beschäftigt und ich dachte, das kann jetzt der richtige Schritt gewesen sein, ein Befreiungsschlag der Union oder eben die absolute Katastrophe, weil jetzt die Leute sagen, nee, also mit denen gar nicht. Dann kam das Ergebnis der ersten Blitzumfrage und 66% der Befragten stimmten diesem Kurs ja eigentlich zu. Das fand ich schon mal bemerkenswert. Also 2/3 der Bevölkerung haben gesagt, genau so muss es gemacht werden. Ich persönlich würde auch sagen, dass es nicht menschenfeindlich ist, wenn wir sagen, dass das Migrationssystem so, wie es gerade ist, nicht funktioniert. Es wird ja aber schnell so dargestellt. Damit habe ich dann ein Problem. Wir diskutieren ja schon lange darüber. Wir haben auch im vergangenen Jahr hier drüber über Migration gesprochen. Damals kam ja die Remigrationsdebatte auf. Aber auch aus anderer Perspektive wurde darüber gesprochen, weil nämlich die Kommunen gesagt haben, wir können nicht mehr, wir sind am Limit angekommen, wir können niemanden mehr aufnehmen, wir haben die Kapazitäten nicht mehr, die Menschen, die kommen, dann auch entsprechend zu betreuen. Es gab also den klaren Wunsch, dass die Zuwanderung begrenzt werden muss. Das hat ja auch der Bundeskanzler, der SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz so gesagt. Und natürlich ist dann der erste Schritt zu sagen, dass die illegale Migration begrenzt werden muss. Kann ja immer noch eine legale Migration geben und auch da eben eine Fachkräftemigration und eine schutzsuchenden Migration, also Asylsuchende. Dann kam es ja nun zu einer sonderbaren Häufung von Fällen. Es gab die Angriffe oder den Anschlag in Solingen, in Mannheim, in Magdeburg und jetzt in Aschaffenburg. Das ist so ein bisschen eins zu viel gewesen. Das ist ja das, was man in dieser Debatte gerade so wahrnimmt. Friedrich Merz sagt auch, das war einer zu viel. Sogar Olaf Scholz sagt, das war jetzt einer zu viel. Und das waren ja sogar die Fälle, die wir alle bundesweit wahrgenommen haben. Es gibt ja weitaus mehr kleinere Situationen, Konfliktsituationen, die entstanden sind. Nun wird angeführt, dass der Täter von Aschaffenburg psychische Störungen hat. Das kann aber keine Entschuldigung sein. Es ist in meinen Augen eher ein Symptom dieses Systems, das nicht mehr ausreichend funktioniert. Denn da ist jemand, der hat womöglich eine traumatische Erfahrung gemacht und in Anführungszeichen dreht jetzt durch, ja auch, weil das System nicht mehr in der Lage war, den aufzufangen. Es gibt ja so eine nicht ganz so intensiv geführte Debatte darüber, wie wir mit psychischen Erkrankungen umgehen, nämlich viel zu schlecht, gerade bei Menschen, die eigentlich intensivere Betreuung bräuchten. Aber es gab da ja ein Behördenversagen, ein Unterstützungssystemversagen, weil diese Systeme überfordert sind. Nicht, weil man nicht wollte, sondern weil es einfach zu viele Fälle gibt. Und dann ploppt halt so etwas auf. So viel erstmal von mir. Wie siehst du das?
Ja, dazu vielleicht beim Täter von Magdeburg ist es ja ähnlich. Der ist ja auch psychisch problematisch und war ja sogar irgendwo als Arzt tätig. Das heißt, er ist auch noch in der Betreuung psychisch Kranker auch noch aktiv gewesen und ist aber sehr oft aufgefallen in verschiedenen Behörden und es ist nichts passiert. Es ist genau dieser Punkt, dass viele Bürger, die das so wahrnehmen, denken, dass der Staat, unser deutscher Staat, kann mit diesen Dingen nicht mehr richtig umgehen und kann Warnzeichen und Alarmzeichen nicht richtig deuten und nicht die Schlüsse draus ziehen. Jetzt muss man sagen, die Zuwanderung hat ja nicht so stark zugenommen, wie sie im letzten oder im vorletzten Jahr noch war. Sie ist etwas abgeflacht. Aber die gefühlte Zuwanderung oder die gefühlte Überforderung mit der Zuwanderung, die nimmt bei vielen Bürgern zu. Und viele Bürger glauben, dass das System regelt das nicht mehr richtig. Und dann gibt es markige Ansagen der Innenministerin Nancy Faeser oder auch des Kanzlers, wir werden jetzt mehr abschieben. Oder wir werden an der Grenze mehr Leute zurückweisen. Und man merkt irgendwie, diese Versprechen werden nicht eingelöst. Dann kommt noch so diese Haltung dazu, die Bundesregierung, also das ist dann jetzt vor allen Dingen die Ampel gewesen, die macht Versprechungen, aber sie nimmt sie nicht ernst. Sie setzt sie nicht um. Und das ist so eine komische Gemengelage, dass dieses Thema Zuwanderung, Umgang mit psychisch Kranken, Umgang mit auffälligen Menschen, Umgang mit fremden Kulturen. Ne? Man kann das dann erweitern, Schritt für Schritt erweitern. Umgang mit merkwürdigen Verhaltensweisen von Migranten, dass das irgendwie nicht richtig bearbeitet wird im Staat. Und das enttäuscht sehr viele Leute. Und ich denke, das treibt viele Leute der AfD zu. Und Merz hat versucht, das jetzt im Grunde durch eine markige Ansage in der Weise zu ändern, dass er sich empfiehlt als die Kraft, als die politische Kraft, die hier was ändern will.
An dieser Stelle finde ich wichtig, dass es ja auch da argumentativ eine Abgrenzung zu Rechtsaußenpositionen geben muss. Zum Beispiel würde ich eben sagen, dass eine kulturelle Überfremdung gar nicht das Thema ist. Das ist nicht das, wovor man beschützt werden müsste in diesem Land. Kulturelle Vielfalt, damit kann man sich auseinandersetzen, mehr oder weniger. Das ist nicht der Punkt. Wenn die innere Sicherheit gefährdet ist, das bereitet mir Sorgen. Und das ist der Punkt, über den wir hier reden müssen. Und das kann daraus folgen, dass das Integrationssystem nicht funktioniert. Das glaube ich schon, dass da eine große Menge junger Männer gekommen ist, die hier nicht integriert werden, die keine Familienstruktur hier vorfinden, weil sie alleine gekommen sind, die dann womöglich miteinander untergebracht wurden, die hier eben nicht ankommen konnten und auch die Kultur überhaupt nicht kennenlernen konnten. Und also dieses Argument, dass da jetzt eine gewaltsame Kultur ist, würde ich auf jeden Fall ablehnen.
Ja, ich meinte auch nicht gewaltsame Kultur. Ich finde nur so, wenn ich mich reinversetze in viele Leute, die das jetzt so erleben, die sagen sich, ja, diejenigen, die mit Messern um sich stechen, das sind doch meist Menschen, die zugewandert sind. Das muss ja gar nicht stimmen, aber es wird so verbreitet. Und insofern wird das, was ein Gewalt erleben in der Gesellschaft, sehr oft auch auf diesen Migrationshintergrund verortet, auch gezielt von bestimmten politischen Kräften. Die AfD überspitzt das sicherlich und damit wirkt es so auf viele und wird so kommuniziert. Ich glaube, da muss man sorgfältig unterscheiden, ganz bestimmt. Aber es ist auch eine Untersuchung wert, inwieweit kulturelle Einflüsse auf das Verhalten, jetzt sagen wir mal radikalisierter Jugendlicher, sich auswirken. Ich weiß, dass das eine sehr schwierige Frage ist. Und ich komme nur deswegen drauf, weil ich immer noch so jetzt im Hintergrund habe, die Silvesterereignisse von 2023 in meiner Umgebung, da wo ich wohne. Das waren so Jugendgangs, die vorwiegend aber auch migrantisch geprägt waren. Und wo die Täter hauptsächlich auch, sagen wir mal, migrantischen Hintergrund hatten. Das darf man jetzt nicht ganz verschweigen. Ich finde auch, dass das Gewaltthema kein Migrationsthema zwingend ist. Aber es gibt halt immer wieder Vorkommnisse, wo dieser Zusammenhang auffällt. Und dann wird es von bestimmten Gruppen zugespitzt und damit zwingend in Verbindung gebracht. Und so wirkt sich das auf die Kommunikation in weiten Kreisen der Gesellschaft inzwischen aus.
Da könnten wir nochmal beim Kriminologischen Forschungsinstitut nachfragen. Bei dem Thema Silvesterkrawalle, da haben wir ja ungefähr vor einem Jahr intensiv hier auch in diesem Podcast drüber gesprochen. Da ebenso wie bei den Fällen, über die wir jetzt sprechen, würde ich eben sagen, das sind jetzt vielleicht offensichtlich auffällig migrantische Menschen, aber die aufgrund einer strukturellen Situation, in der sie hier leben, auffällig geworden sind. Also aufgrund einer Marginalisierung, aufgrund einer Isolation, die dann bei Einzelfällen eine Radikalisierung verursacht hat. Oder also bei den Silvesterkrawallen, glaube ich immer, das ist so dieses Gefühl, einmal im Jahr muss ich jetzt mal hier beweisen, was für ein toller Hecht ich bin. Unabhängig von Migrationsgeschichte oder nicht, sondern da geht es, glaube ich, eher um Stellung in der Gesellschaft.
Darauf können wir uns einigen, dass die mangelnde Integration, die eigentlich nötig ist für alle Zugewanderten, dass die auch begünstigend ist für solche Erscheinungen.
Bei der aktuellen Diskussion über den von der Union vorgestellten Plan gibt es nun schnell auch die Gegenargumente, dass das rechtlich nicht möglich ist, dass es EU-rechtlich nicht möglich ist. Und da bin ich zumindest sensibilisiert und würde sagen, wenn da etwas rechtlich nicht möglich ist oder Stress mit unseren europäischen Nachbarn verursacht, dann sollten wir da aufpassen und das auf jeden Fall nicht tun. Nichtsdestotrotz denke ich oder habe ich Vertrauen in unseren Rechtsstaat, dass wenn da etwas beschlossen wird, was nicht rechtens ist, dass das dann von Gerichten auch wieder kassiert wird. Und bei der europäischen Zusammenarbeit gab es ja große Bemühungen, eine neue europäische Asylpolitik aufzubauen. Die ist halt noch nicht fertig, die ist halt noch nicht umgesetzt. Das ist vor über einem Jahr beschlossen worden, aber natürlich ist das noch gar nicht installiert. Auch da geht es ja schon darum, dass wir die europäischen Grenzen, Außengrenzen besser schützen, dass wir dort Migration besser kontrollieren. Das ist halt in einem Jahr nicht passiert. Das ist schwer zu vermitteln, muss man aber, glaube ich, trotzdem tun. Und da würde ich mir dann wünschen, dass eine Union, die das einbringt, die das in der Europäischen Union ja massiv vorangebracht hat, auch darauf verweist, was für Erfolge sie da erzielt hat und dann vielleicht mal darauf guckt, wo es bei der Umsetzung noch hapert. Denn es ist ja nicht so, dass jetzt in dieser Woche etwas im Bundestag beschlossen wird und zack, Schalter umgelegt, plötzlich funktioniert es. Das sehen wir bei der europäischen Asylpolitik. Das wird bei der deutschen Asylpolitik genauso sein. Da kommen wir jetzt fast schon wieder eben zu der Stilfrage, zu der Vorgehensweise. Aber das hängt ja auch zusammen mit der rechtlichen Debatte.
Ja, ich finde, man macht es sich zu einfach, wenn man sagt, das ist rechtlich nicht möglich. Punkt aus, geht nicht, ist ein Rechtsbruch. Es gibt ja diese Notsituation, die natürlich jedes Land erklären kann und dann im Grunde die Grenzkontrollen ausweiten kann. Und das genau diesen Weg geht Friedrich Merz. Man, natürlich kann das dann wieder einkassiert werden. Das kann beklagt werden und es kann einkassiert werden. Politik darf aber, meine ich, nicht daraus bestehen allein, dass man sagt, was ist rechtlich möglich und in dem Rahmen bewegen wir uns. Wenn man meint, dass die rechtlichen Regeln, wie sie im Moment vorhanden sind, nicht ausreichend sind, um Sicherheit zu gewährleisten. Sicherheit an den Grenzen und gefühlte Sicherheit in der Bevölkerung. Dann denke ich, ist eine Bundesregierung auch gefordert, zu sagen, wir müssen das ändern und dann auch gefordert, Dinge in Bewegung zu setzen, die möglicherweise auch Konflikte heraufbeschwören. Und er kann ja auch Dinge beschließen, die dann gerichtlich wieder einsortiert werden. Das ist ja auch das, was in der Bundespolitik regelmäßig geschieht, dass man Gesetze beschließt, Grundregeln verändert und hofft, dass das rechtlich Bestand hat. Und das wird dann vor Gericht ausgefochten und mal einkassiert und mal wird es bestätigt.
Robert Habeck hat heute bei der Debatte im Bundestag, die wir ja auch neben der Landtagsdebatte heute auch noch ein bisschen im Blick hatten, davor gewarnt, dass die Union versucht, Recht zu brechen, um Recht zu ändern. Und diese Formulierung fand ich ein bisschen schräg, weil ich so dachte, naja, es wird ja Recht gesetzt im Parlament, in dem parlamentarischen Verfahren. Dadurch ändert sich die Rechtslage. Natürlich sind wir eingebunden in nicht nur ein deutsches Rechtssystem, wir haben auch europäisches Recht, an das man sich halten muss. Klar, aber dafür haben wir noch europäische Gerichte, die sich das anschauen. Und der Beschluss im Bundestag wird ja das Recht nicht brechen. Es kann ein Impuls sein, der aber gegebenenfalls wieder zurückgefahren wird. Also so viel Vertrauen, glaube ich, muss man in den Rechtsstaat dann immer noch haben.
Zumal es eben andere europäische Länder gibt, die einen ähnlichen Weg gegangen sind und es eben auch mit rechtlichen Änderungen versuchen, um damit einzuwirken auf die EU-Beschlusslage und die EU-Beschlusslage in Richtung stärkere Begrenzung von Zuwanderung zu verändern. Das ist legitim und das machen viele andere Länder und das ist jetzt die Linie von Merz, die er jetzt kurz vor der Bundestagswahl propagiert und Rot-Grün steht dagegen.
Noch ein anderer Aspekt der inhaltlichen Diskussion. Es geht ja auch um Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan, also in Staaten, von denen wir noch bis vor kurzem gesagt haben, die sind nicht sicher. In Syrien ist der Bürgerkrieg beendet, aber die politische Situation immer noch sehr schwierig. Aus Afghanistan haben sich die alliierten Kräfte zurückgezogen und dann hat die Taliban wieder übernommen. Und da ist jetzt, stehen wir jetzt vor der Frage, wie gehen wir mit solchen Staaten um? Im Bundestag heute kam, ich meine, von Christian Lindner das Argument, wir geben sehr viel Geld nach Afghanistan, um dort zu unterstützen, den Aufbau zu unterstützen. Also auch an das Taliban-Regime letztlich, die davon ja dann am Ende auch profitiert haben. Im Umkehrschluss, weil es ja eine Zusammenarbeit ist, im Umkehrschluss müssten die jetzt aber wieder Verantwortung für ihre Staatsbürger übernehmen. Also die Afghanen, die hierher geflohen sind und jetzt aber, weil der Fluchtgrund, kein Fluchtgrund anerkannt wird, wieder abgeschoben werden müssen. Wie siehst du das? Müssen wir jetzt mit diesem Regime zusammenarbeiten?
Naja, das war ja sehr beeindruckend, was Lindner da gesagt hat. Wir geben denen Geld ohne Gegenleistung und die Gegenleistung könnte darin bestehen, dass sie die Leute wieder aufnehmen müssen. Wobei ich jetzt eins dazufügen muss. Es geht ja nicht darum, sämtliche Asylbewerber aus Afghanistan, die hier leben und die jetzt von den Taliban verfolgt worden sind und deswegen hier leben, wieder zurückzuführen, sondern es geht darum, straffällig gewordene Afghanen, die abgeschoben werden sollen, aber deswegen nicht abgeschoben werden, weil Afghanistan selber sie nicht aufnimmt, diese Leute wieder zurückzuführen. Das kann man natürlich machen, indem man sagt, okay, ihr kriegt das Geld nur, wenn ihr diese Leute, die wir hier nicht mehr haben wollen, weil sie hier straffällig geworden sind, wenn ihr die wieder zurücknehmt. Das, denke ich, ist logisch und der Vorwurf war ja jetzt von Christian Lindner, von niemand Geringeres als einem bis vor kurzem Mitglied der Bundesregierung, der es eigentlich genau wissen muss. Der Vorwurf war, dass das die Ampelregierung, zu der Lindner 3 Jahre lang gehört hat, nicht hingekriegt hat. Es gab jetzt auch die Forderung, ne, von der AfD Niedersachsen, sämtliche Syrer wieder zurückzuführen. Sämtliche, weil der Bürgerkrieg zu Ende ist und Bürgerkriegsflüchtlinge hier nicht mehr, also die nicht mehr den Status von Bürgerkriegsflüchtlingen haben können. Das halte ich für sehr problematisch, weil viele ja hier integriert sind. Was soll das? Ne? Natürlich gilt aber auch für straffällig gewordene Syrer, die ausreisepflichtig sind, die müssten dann wieder zurück.
Also grundsätzlich gilt ja bei Asylsuchenden, dass sie, sobald der Asylgrund wegfällt, dann auch wieder zurück müssten. Bei der Syrien-Debatte finde ich aktuell mal so ein bisschen schräg, dass wir sagen, es gibt ja die gut Integrierten, die hier arbeiten und die wollen wir gerne hier behalten, sonst fällt ja unser System zusammen. Da glaube ich dann immer, müsste man ein bisschen internationaler denken und dann auch sagen, naja, die werden halt in Syrien auch gebraucht. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir die alle und zwar sofort zurückschicken müssen. Dann muss man halt genau gucken, wie die Situation in Syrien jetzt ist. Und stabil und sicher ist die ja nicht zwingend, bloß weil das Assad-Regime gestürzt wurde. Das ist halt nochmal eine ganz andere Debatte. Also es geht eben um Asylbewerber, deren Asylgrund weggefallen ist oder eben die straffällig geworden sind, wo ja auch der Bundeskanzler sagt, die haben ihr Gastrecht verwirkt. Dann schließen wir die inhaltliche Debatte über das Migrationswendepaket, nenne ich es jetzt mal, ab und sprechen einmal über die andere Ebene, nämlich die Diskussion über die Brandmauer und das Agieren der CDU im Zusammenspiel mit der AfD. In den vergangenen Jahren wurde ja dieser Begriff der Brandmauer sprachlich, moralisch so eingerichtet, soll eigentlich heißen, mit der AfD arbeitet man eben nicht zusammen. Es ist eine gedankliche Mauer zwischen AfD und CDU-CSU. Im Bundestag sitzt da jetzt auch noch die FDP, aber das ist eine andere Diskussion über die Sitzordnung im Bundestag. Allerdings gab es ja schon Brüche in dieser Brandmauer. Es gab schon mal in Thüringen im Landtag eine Abstimmung, bei der CDU und AfD gemeinsam für eine Steuersenkung gesorgt haben. Es gibt auf kommunaler Ebene, da spricht man so ungern drüber, aber häufig irgendwelche Zusammenarbeiten, bei denen alle möglichen Parteien mit AfD-Ratsleuten zusammenarbeiten. Das kommt schon vor. Und es gibt auch im Bundestag ja Abstimmungen, bei denen die AfD schon mit Anträgen von SPD und Grünen oder von der Ampelkoalition mitgestimmt hat. Aber das ist ja nur ein Mitstimmen, da war sie noch nicht ausschlaggebend. Eigentlich geht es also um die Frage, bringt man einen Antrag ins Verfahren ein, bei dem man weiß, dass er eine Mehrheit kriegen könnte, nur mit der Zustimmung der AfD und sich das abzeichnet. Im Grunde ist es also diese ganze Brandmauer ja ein linkes Narrativ. Es geht darum, dass die Union eigentlich nur noch Dinge machen darf, Dinge einbringen darf, die sie mit, im aktuellen Fall mit rot-grüner Politik umsetzen kann. Eigentlich darf die Union nur rot-grünen Initiativen zustimmen. So könnte man dieses Brandmauer-Narrativ ja andersrum einmal darstellen. Es sei denn natürlich, die CDU hat irgendwann 50%+ selber in einem Parlament. Die Union wird damit gewissermaßen neutralisiert. Wie, Klaus, siehst du denn auf diese Diskussion über die Brandmauer? Ich glaube, du bist da noch kritischer als ich.
Ich halte die für typisch deutsch. Mich diese Aufforderung, man muss jetzt bei jeder Initiative genau gucken, wer stimmt denn da wie? Und wenn die Gefahr besteht, dass die AfD da irgendwie die Hand hochhebt und dann vielleicht bei den anderen nicht genug Stimmen da sind, die muss man vorher genau abchecken und durchzählen, wie viel bei den anderen die Stimmen zählen und wiegen. Und wenn das dann irgendwie auf die AfD ankommt, dann darf man es nicht machen. Mein Gott, was soll das eigentlich? Sehr viel lockerer mit diesem Thema geht zum Beispiel die BSW um oder das BSW. Die sagen nämlich, ja, wir stellen unsere Anträge und da gucken wir mal, wer zustimmt. Und wenn wir eine Mehrheit dafür kriegen, ist gut. Das ist ja doch was anderes als eine Koalition und eine Zusammenarbeit. Das hat mich auch immer ein bisschen gestört an der CDU. Die hat sich sehr schnell auf diese Diskussionsebene eingelassen, die SPD und Grüne vorgegeben haben. Es darf auf keinen Fall irgendwie von der AfD abhängen, denn das wäre ja ganz, ganz schlimm. Warum stellt man sich nicht hin und sagt, also wir wollen keine Koalition mit der AfD, weil diese Partei aus unserer Sicht nicht zu der Familie der demokratischen Parteien gehört, sondern wir wollen nur andere Koalitionen. Und mit anderen Koalitionen vereinbaren wir die Grundlinien unserer Politik, was Gesetze angeht, was Reformen angeht, was politische Ausrichtungen angeht. So, und dann kann es aber sein, dass in Einzelfällen mal Abstimmung freigegeben wird. Und dann kann auch mal mit der Mehrheit der AfD irgendwas beschlossen werden. Davon geht ja die Republik nicht unter. Und das heißt auch noch nicht, dass die AfD dann irgendwo mitregiert. Es gibt zwei Lager, die das gern überspitzen und gerne das als große bewegende Geschichte ansehen, wenn es die AfD mit den anderen stimmt oder mit der Union stimmt und für eine Mehrheit sorgt. Das ist Rot-Grün. Die können nämlich dann sagen, diese böse CDU will ja sowieso mit der AfD regieren, denen ist nicht zu trauen. Das bringt wieder Zustimmung beim rot-grünen Lager. Und die andere Gruppe ist die AfD selber, weil die AfD sagt, wenn die CDU uns jetzt unterstützt, dann haben wir Einfluss und Macht und können gestalten. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich darauf verständigt, mit denen nicht zu regieren, dann ist es auch kein Schaden, wenn man das ein oder andere Mal ein Gesetz mit denen zusammen beschließt. Das darf man mit denen nicht aushandeln, aber wenn man ein Gesetz zur Abstimmung stellt und es ist nun mal eben so, dass die Mehrheit nur mit der AfD zustande kommt, dann ist es halt so. Das kann man alles also auch ein bisschen lockerer sehen.
Ich habe jetzt in den letzten Tagen in den sozialen Netzwerken häufig von CDU-Mitgliedern gelesen, mein Gott, diese Diskussion muss doch endlich mal aufhören. Wir als CDU stellen Anträge, die wir als CDU richtig finden, dann gucken wir halt, was passiert. Kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Man möchte nicht mehr immer sich bei allem, was man tut, immer von der AfD abgrenzen müssen. Nicht immer Angst haben, Kritik ausgesetzt zu sein, weil man Applaus von der falschen Seite bekommt. Da würde ich auch sagen, gerade bei der Migrationspolitik von der kommunalen Ebene bis zur europäischen Ebene ist das in den letzten Jahren ein Problem gewesen, weil die CDU sich nicht mehr getraut hat, bestimmte Dinge zu thematisieren, Probleme, die da sind, zum Beispiel Messergewalt, die ja nicht immer zu so großen medialen Wellen gesorgt hat, wie jetzt die letzten Fälle, die sehr brutalen Fälle. Aber es gibt ja auch, also hier in Hannover haben wir auch schon drüber diskutiert, eine Zunahme von Messerkriminalität, die häufig milieuintern geblieben ist und deswegen überhaupt gar keine großen Wellen geschlagen hat. Aber wenn man sich die Entwicklung anguckt, ist es ja schon mehr geworden. Dann traut sich die Union nicht, das zu thematisieren, aus Angst davor, in die Rechtsaußenecke geschoben zu werden. So, das ist aber das eine, das Thematisieren, das Ansprechen von bestimmten Punkten. Diese andere Situation, die du jetzt beschrieben hast, man stellt einen Antrag und ach ja, dann kann es passieren, dass die AfD eben mitstimmt und dann ist es entschieden. Das ist ja überhaupt nicht die Regel in unserem System. Und deswegen finde ich diese Debatte da unehrlich ein bisschen. Denn eigentlich bin ich ja sehr für wechselnde Mehrheiten. Auch darüber haben wir hier schon vor ungefähr einem Jahr hier ein Pro und Contra beim Rundblick gehabt. Ich finde, dass das Arbeiten mit wechselnden Mehrheiten im politischen Betrieb unheimlich beleben könnte. Es gibt eine ehrlichere Auseinandersetzung über die einzelnen Inhalte. Es ist nicht so viel Kuhhandel, nicht so viel Koalitionsvertrag abarbeiten und da mal ein Auge zudrücken und da mal was mittragen, was man eigentlich nicht gut findet, sondern bei jedem Thema wird individuell geguckt, wie sehen die Mehrheitsverhältnisse im Parlament da aus. Aber das ist nicht das, wie wir hier arbeiten. Und die Situation, in denen das jetzt anders war, waren ja die Ausnahmesituation. Vielleicht wird diese Ausnahme ja bald die Regel, aber eigentlich ist es nicht das Verfahren, das wir haben wollen, dass das in Thüringen funktioniert hat. Lag daran, dass man eine Minderheitsregierung hatte und dass dann eben doch CDU und AfD plötzlich eine Mehrheit hatten. Aktuell im Bundestag haben wir eine absolute Ausnahmesituation durch das Aus der Ampelkoalition. Die FDP ist raus. Es gibt also aktuell keine amtierende Koalition. Man hat sich nur darauf verständigt, dass man bis zur Wahl noch die nötigsten Sachen beschließen möchte. Das war ja ein fraktionsübergreifender Deal, der jetzt eigentlich aufgekündigt wurde. Und jetzt tut man plötzlich so, als würde man total normal und ständig mit wechselnden Mehrheiten arbeiten. Friedrich Merz hat heute im Bundestag ja dann was Raffiniertes gemacht und hat das ja eigentlich zur Gewissensfrage erklärt und es damit eher moralisch aufgeladen und aber auch legitimiert als eine freie, offene Abstimmung, die die anderen Regeln lossagt. Und das ist vielleicht ein bisschen das, was du eben ja beschrieben hast, dass man gelegentlich dann auch den Fraktionszwang auflösen könnte, eine Abstimmung freimachen könnte, den Koalitionszwang auch aufgeben könnte. Aber das passiert fast nie und ja eben bei sehr, sehr großen Gewissensfragen und dann häufig ja auch mit Gruppenanträgen, die sich da mal vorher zusammengetan haben. All das haben wir jetzt gerade gar nicht. Und das ist mein Kritikpunkt an diesem Verfahren und das ist das, ja, meine persönliche Positionierung in dieser aktuellen Situation. Inhaltlich würde ich vieles mittragen, das Verfahren finde ich überhaupt nicht gut. Ich glaube, das ist ganz viel Show, ganz viel, wir zeigen jetzt mal, dass wir hier was bewegen. Wir wissen alle, dass ein Entschließungsantrag wenig bewegt. Wichtig, dass Parlamente sich da committen und sagen, was sie eigentlich wollen von der Regierung, aber das ändert ja noch nichts. Und das Gesetz, das jetzt kommt, meinetwegen war schon im Verfahren, ja, kann man also machen, ist aber eigentlich auch ein Bruch mit dem, was man eigentlich sich vorgenommen hatte. Und man beschließt etwas, was dann eine Regierung umsetzen muss, die jetzt noch vielleicht 2 Monate geschäftsführend dabei ist, bis es eine neue Regierung gibt, wie auch immer die aussehen wird. Finde ich alles nicht fein. Eigentlich hätte ich gedacht, Friedrich Merz müsste jetzt sagen, gut, das ist ein Thema, meinetwegen auch 5-Punkte-Plan aufstellen und sofort raushauen und im Parlament diskutieren und eben sagen, ich, Friedrich Merz, habe einen 5-Punkte-Plan, Olaf Scholz hat keinen 5-Punkte-Plan, der weiß überhaupt nicht, wie es geht, der macht immer nur Ankündigungen, der schiebt immer nur ab kurz vor einer Wahl, so ein bisschen symbolträchtig, ist ja auch ziemlich hinterhältig, also auch den Menschen gegenüber, die abgeschoben werden, die sind dann dadurch ja auch einfach nur ein Mittel zum Zweck, werden zum Symbol degradiert. Dafür ist die Sache, eine Abschiebung, eigentlich viel zu ernst. Und dann hätte man die gleiche Debatte im Bundestag gehabt, aber wir hätten weniger darüber gesprochen, ob wir gerade auf eine schiefe Bahn kommen, ob heute ein Schicksalstag ist, ob jetzt die Brandmauer fällt, ob wir österreichische Verhältnisse haben, kommt ja auch noch mit in die Debatte dazu. Und es wäre vielleicht ein bisschen ehrlicher gewesen.
Ja, ich kann dir in weiten Teilen sogar zustimmen. Natürlich, ist eine Ausnahmesituation und man kann auch die Position vertreten, dass die CDU das deswegen jetzt so macht, um im Grunde nochmal vorzuführen, wie schwach Rot-Grün ist und wie verlockend dann doch so eine Machtaktion jetzt von Merz ist und wie Merz quasi durch dieses Auftreten im Grunde an Statur gewinnt und an Kraft gewinnt und sich als starker Kanzlerkandidat nochmal darstellt. Ich finde auch, insofern muss ich das, was ich eben gesagt habe, vielleicht ein bisschen einschränken. Ich finde auch, natürlich ist das Ziel nach wie vor, dass wir eine Bundesregierung kriegen, die sich ganz gründlich auf die wesentlichen Punkte verständigt und dieses dann gemeinsam durchzieht, ohne AfD. Und dass es gelingen mag, dass dann, was weiß ich, entweder CDU, CSU und Grüne oder CDU, CSU und SPD, vielleicht auch mit Beteiligung der FDP, vielleicht muss es auch, wenn es nicht reicht, CDU, CSU, SPD und Grüne sein. Hoffe, dass es gelingt, dass diese zwei oder drei, denn eine Regierung zusammenstellen, einen Koalitionsvertrag schreiben, in dem die wesentlichen Punkte drin sind. Aber auch wirklich die wesentlichen Punkte. Das Problem der Ampel, um darauf nochmal zurückzukommen, war ja so, die hatten ja ihren Koalitionsvertrag auf Sand gebaut. Nämlich im Grunde auf der Hoffnung, wir können uns unendlich verschulden. Und haben sich verständigt darauf, alle Probleme lösen wir, indem jeder das kriegt, was er haben will. Wir nehmen einfach mehr Schulden auf. Und da hat das Bundesverfassungsgericht irgendwann gesagt, stopp. Und dann hätte man in dem Moment auch neu verhandeln müssen und man hätte auch diese kritischen Fragen wie Migration und so stärker regeln müssen unter den Koalitionspartnern. Hat man versäumt, ist einfach schlecht regiert worden, auch schlecht verhandelt worden, schlechter Koalitionsvertrag und nicht die Größe gehabt, dann als erkennbar war, wir haben eine schwierige Weltlage, wir müssen neu verhandeln, hat man nicht gemacht. Im Grunde ist die Erwartung, dass die nächste Bundesregierung, und ich sage nochmal, ich hoffe ohne AfD, sich verständigt auf die wesentlichen Punkte und dass diese das dann auch so durchziehen, dann braucht man keine offenen Abstimmungen. Und dann braucht man diesen Moment, wie wir ihn jetzt so haben, dass die Mehrheitsverhältnisse unübersichtlich sind und man so eine Abstimmung freigibt und dann möglicherweise AfD dann mitstimmt, dann braucht man das nicht. Das ist eigentlich unser Modell und ich finde auch, das sollte es im Grunde auch bleiben. Nur es ist, das wollte ich vorhin sagen, kein Drama, wenn das dann mal an einem oder zwei Punkte mal nicht so ist. Das heißt nicht gleich, dass jetzt die AfD mitregiert.
Es sind noch 3,5 Wochen bis zur Bundestagswahl, gar nicht mehr so viel Zeit. Was glaubst du, Klaus, wie sich diese Dynamik, die wir jetzt gerade in den letzten 6 Tagen erlebt haben, wie wird die sich entfalten bis zum 23. Februar?
Ja, ich bin ganz gespannt auf die Umfragen, weil nicht weil die so wichtig wären, sondern weil auch alle Politiker jetzt auf die Umfragen gucken. Die wollen alle wissen, wie wirkt sich das, was Friedrich Merz da gemacht hat, aus? Geht die CDU jetzt runter? Wenn das der Fall wäre, wenn die in Umfragen runtergeht, dann wittern SPD und Grüne Morgenluft und dann sind sie richtig motiviert für die letzte Wahlkampfphase, für einen Anti-AfD-Wahlkampf, einen Pro-Brandmauer-Wahlkampf. Und dann ist das ihr großes Thema und dann versuchen sie sich daran aufzurichten und in der Hoffnung, dann möglichst stark zu werden. Geht die CDU aber hoch nach diesen Umfragen? Es sieht im Moment nicht so aus, aber man weiß nicht, muss man mal abwarten, was die nächsten Tage so kommt. Also zahlt sich der Kurs von Merz für die CDU aus? Ja, was wird dann sein? Dann wird es im Grunde wahrscheinlich so ausgehen am Ende, wie jetzt die Umfragen es anzeigen. Also so CDU um die 30, SPD um die 17, 18, Grüne 13, AfD 20. Ja, und was haben wir dann hinterher? Es ist ganz schwer im Moment zu sagen, ob es Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot gibt, weil zwischen Schwarz und Rot-Grün auf der anderen Seite ist die Stimmung sehr schlecht im Moment.
Friedrich Merz hat ja in der Debatte oder in der Diskussion im CDU-Präsidium gesagt, er geht jetzt all in. Es geht ja auch ganz stark mit ihm nach Hause, was auch immer da jetzt passiert. Auf der einen Seite wird nun gesagt, er ist jetzt doch der Unbesonnene. Jetzt sehen wir genau die Eskalation, vor der alle immer gewarnt haben. Es passiert ein bisschen was, womöglich ist ja auch ein Auslöser, dass die Union in den Umfragen plötzlich unter 30% gerutscht ist und plötzlich verliert er die Kontrolle und macht hier irgendwie dann doch paktiert doch mit der AfD. Oder aber auf der anderen Seite präsentiert er sich jetzt als den Macher, der anpackt, der die Probleme löst. Was glaubst du, hat er es jetzt verbockt oder gerockt?
Das ist die große Frage, die im Moment keiner beantworten kann. Es hängt eigentlich nicht davon ab, wie wir Politikexperten das bewerten, sondern es kommt entscheidend darauf an, wie kommt das bei der breiten Masse der Wähler an. Mein Gefühl ist, dass dieses Migrationsthema inzwischen so stark ist, auch durch Aschaffenburg, durch Magdeburg und durch all das, was vorher passiert ist, dass das so stark ist, dass es richtig war, da jetzt den Fokus drauf zu legen. Das ist mein Gefühl, weil das einfach das große dominante Thema ist. Es lohnt nicht, darüber wegzudiskutieren. Natürlich ist die Wirtschaftslage prekär, aber trotzdem finde ich, ist Migration ein ganz großes, wichtiges Thema. Und mein Gefühl ist, das war im Grunde richtig, das zu tun. Es kann aber nach hinten losgehen, klar. Ja, deswegen weiß keiner so genau, wie es sich auswirkt.
Du hast gerade die Wirtschaft angesprochen, vielleicht das nochmal am Ende. Heute ist der 29. Januar, heute ist eigentlich der groß ausgerufene Wirtschaftswarntag. Heute sollte groß mobilisiert werden, um deutlich zu machen, dass die wirtschaftliche Situation doch das dringendste Thema ist, um das es in diesem Bundestagswahlkampf gehen soll. Im Bundestag fand eine ganz andere Debatte statt. In der politischen Welt, in der Gesellschaft hier in Deutschland findet gerade eine ganz andere Debatte statt. Wäre sehr interessant, wie sich das gerade gedreht hat.
Ja, aber wir haben ja schnelllebige Zeiten und in 2 Wochen kann es ja auch wieder ganz anders sein, ne? Wenn wir jetzt irgendwie in einem Großkonzern, sind die meisten Großkonzerne, die den Ausschlag geben in den Nachrichten, eine große wirtschaftliche Notlage eintritt und das irgendwie die Nachrichten vordringt, dann können wir auch eine ganz andere Situation wieder haben, schlagartig. Das weiß man nicht, das ist halt dann noch 3 Wochen, eine lange Zeit in der Politik.
Wir behalten diesen Bundestagswahlkampf weiterhin im Blick. In der nächsten Woche reden wir wahrscheinlich mal über die wirtschaftliche Situation hier im Land.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.